Okay, das Thema Samadhi Indriya ist kein ganz leichtes für mich, weil ich da über meinen Schatten springen muss und zu den Jhana was sagen muss, obwohl ich immer sage, dazu sage ich nichts, weil das Ganze zu kontrovers ist. Aber diesmal bleibt mir nichts anderes übrig, der Indriya Samyutta jetzt relativ spärlich ist mit seinen Informationen zum Thema Samadhi Indriya. Also muss man, wenn man das Thema Samadhi verstehen will, muss man sich dann aus verschiedenen Richtungen nähern. Es geht ja vor allen Dingen eben um Samasamadhi, was ja der ganz wesentliche Bestandteil des achtfachen Pfades ist. Und deswegen wäre es schon wichtig, dass man klare Vorstellung hat, was das Samasamadhi überhaupt ist. Und das, was ich heute vorstelle, ist ein bisschen anders als das, was man normalerweise dazu zu hören kriegt. Dazu haben mich zwei Bücher inspiriert, eins vom Analayo und eins vom Bhikkhu Kumara, mir einfach mal genauer anzuschauen, was sagen eigentlich die Sutten über Samadhi und die wesentlichen Begriffe, die damit zusammenhängen. Also nicht erschrecken, wenn das euren Vorstellungen vom Samadhi nicht so ganz entspricht, was ich da heute erzähle. Das Wichtige ist ja immer das, dass man das, was man hört und gelernt hat oder lernt, mit der eigenen Praxiserfahrung abgleicht. Gut, dann fangen wir mal ganz allgemein mit dem Begriff Samatha an. Den hört man immer wieder in allen Bereichen. Dabei handelt es sich um Geistes- oder Herzensruhe. Samatha ermöglicht die Geisteskultivierung oder Geistesentfaltung und dient dazu, Gier zum Schwinden zu bringen. Vipassana hingegen dient der Überwindung der Verblendung. Und jetzt werden diese beiden zusammengejocht. Und wenn sie zusammengejocht sind, dann führen sie zur Befreiung. Die korrekte Kombination von Samatha und Vipassana ist demzufolge auch ein Synonym für den achtfachen Pfad. So heißt es in S45-149, wenn da ein Mönch den edlen achtfachen Pfad entfaltet und ausbildet, entfaltet er mit direktem Wissen jene Qualitäten, die mit direktem Wissen zu entfalten sind. Welche Dinge sind durch direktes Wissen, Abhinya übrigens, zu entfalten? Ruhe und Einsicht. Diese Dinge, ihr Mönche, sind durch direktes Wissen zu entfalten. Und wie? Da entfaltet ihr Mönche, der Mönch, rechte Ansicht bis rechte Sammlung, auf Abgeschiedenheit gestützt, auf Entreizung gestützt, auf Auflösung gestützt, die in Loslassen übergehen. Also direktes Wissen ist auch für Samatha ganz wesentlich und kann nicht einfach auf Vipassana begrenzt werden. In der Theravada-Tradition wird Samatha als Synonym, auch als Synonym für Samadhi verwendet. Ebenso für Chit-Ekagata und für Avikepa. Also Chit-Ekagata die Herzenseinigung und Avikepa die Unzerstreutheit. Kurz, jede Übung, die Citta zur Ruhe bringt, entleert, sammelt, befriedet, in Gleichgewicht hält, ihn stabilisiert, ihn gelassen und arbeitsbereit macht. Für jedes dieser Worte gibt es auch das entsprechende Pali-Wort. Das erspare ich euch, ist also eine Samatha-Praxis. Was klar sein muss, ist, dass Samadhi in den Suten darauf abzielt, den Citta zu sammeln. Während die Bedeutung in der Kommentartradition, wie Sotimaga, sich zur Konzentration auf ein Objekt wandelt. Also wir haben hier einen entscheidenden Unterschied. Das wiederum wirft Probleme auf bei Übersetzungen, wenn dieser Unterschied nicht beachtet wird. Gerne genommen für Chit-Ekagata ist Einspitzigkeit des Geistes. Wird immer wieder kritisiert und passt auch eigentlich nicht mit dem Bild zusammen, das da in Verbindung steht dazu, sondern Chit-Ekagata heißt eigentlich sowas, dass sich der Geist an einem hohen Ort absetzt und beruhigt. Also wie wenn man, das ist jetzt für die Ursula relevant, wie wenn man einen Berggipfel erklommen hat, sich dort niederlässt und dann still wird. Das ist dann Chit-Ekagata. Charakterisiert wird Chit-Ekagata durch Unzerstreutheit, Unerschütterlichkeit, Herzenseinigung oder Herzens- und Unerschütterlichkeit. Entschuldigung. Deswegen Herzenseinigung und Herzensstille wären die vermutlich angemesseneren Übersetzungen. Ich kann da mal ein Beispiel geben. Der Satz Chittassa Ekagata Ayang Samadhi aus M44. Herzenseinigung, das ist Sammlung. Hört sich ganz gut an. Wenn man es auf die andere Weise übersetzt, Einspitzigkeit des Geistes, das ist Konzentration. Also man sieht, das sind zwei paar Stiefel. Und ich habe noch eine Stelle, die das auch deutlich macht. In A4.12 heißt es, wenn da der Mönch beim Gehen frei ist von Sinnenlust und Ärger, wenn Starrheit und Mattigkeit, Aufgeregtheit und Gewissensunruhe sowie Zweifelsucht aufgegeben sind, stark ist dann seine Tatkraft, nicht nachlassen. Gewärtig ist die Achtsamkeit unverwehrt, gestillt der Körper unerregt, gesammelt das Herz, eins geworden oder still geworden, auf Pali, Samahitam, Chittam, Ikkagam. Wenn ich jetzt gesammelt das Herz als vertieft das Herz einspitzig übersetze, dann und das glaube dann noch gehen zu können, dann bekomme ich ein Problem. Weil diese Einspitzigkeit des Geistes wird mich dann spätestens bei der nächsten Wand aufhalten, in die ich laufe. In einem gesammelten Geist kann ich sehr wohl gehen. Und das heißt auch in AN 529, die beim Auf- und Abwandeln erzielt die Sammlung des Geistes hält lange an. Okay, wenn ich in der, wenn ich über meine Füße falle vor lauter Einspitzigkeit oder mich auf meinem Walking Meditation Pfad verirre vor lauter Einspitzigkeit, dann ist es sicher nicht das, was in dieser Sutta gemeint ist. Ganz nebenbei bemerkt, hat mich der Bernd Goldsdorf hingewiesen, dass ich das doch mal erwähnen könnte, ist auch nirgends in den Suten ein Hinweis darauf, dass man mit geschlossenen Augen meditieren soll. Man wird sich auch schwer tun, Buddha-Statuen mit geschlossenen Augen zu finden. Nur mal so, um das als kleine Anmerkung. Wer Fragen hat, bitte sofort reingrätschen.
Ich weiß nicht, ob das was mit dem zu tun hat, worüber du sprichst, aber deshalb die Frage, hat das was damit zu tun, In der Meditationsanleitung von Tanisaru, da heißt es ja, dass wenn man sozusagen die Konzentration auf einen Punkt stabilisiert hat, zum Beispiel, keine Ahnung, auf die Nasenöffnung oder so, dass man dann das Konzentrationsobjekt ausweiten soll auf den Rest des Körpers oder andere Körperbereiche. Hat das was damit zu tun, mit dem, was du sagst?
Ja, da geht es um Konzentration. Es ist die Frage, wie ist das gemeint? Schafft er erst einmal ein gewisses Maß an Konzentration und macht es dann auf, dass es dann nicht mehr auf einen Punkt fixiert ist, sondern dann eben durch diese Offenheit zur Sammlung wird. Also das müsste man jetzt genauer analysieren, was er sagt. Aber in den Sutten findest man derartiges auf jeden Fall nicht, dass man sich auf irgendeinen Punkt konzentriert.
Ja, ich hatte eigentlich so eine ähnliche Frage, nämlich worauf, weil du sagst, man läuft gegen eine Wand, wenn man einspitzig ist, worauf ist dann die Einspitzigkeit gerichtet? Also ist die auf irgendein Objekt gerichtet?
Also
Ein
so
Äußeres?
im klassischen, ja, nicht unbedingt der Äußeres. Der Analayo beschreibt zum Beispiel gern die Sache, dass er sich so auf den Atem konzentriert hat, dass er sich bei seinem täglichen Almosengang verlaufen hat. Also, wenn du über Jahre dieselben Strecke gehst und dann richtig konzentriert bist und dich dann verläufst, dann ist es seiner Meinung nach vielleicht nicht die richtige Art der Sammlung.
Okay, danke. Und dann habe ich noch eine Frage zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Das habe ich nicht ganz gut verstanden mit der direkt mit dem direkten Wissen. Hast du das auch so gemeint? Also ich verstehe das so, dass das direkte Wissen eine Erfahrung darstellt, also eine eigene Erfahrung.
Ja,
Dass das
selbstverständlich.
direktes Wissen ist. Okay,
Ja,
ja.
nur die
Das habe ich jetzt.
Erfahrung, wenn ich jetzt von Konzentration spreche,
Ja.
wo so die Magas sind, dann ist die Erfahrung extrem eingeschränkt. Also wir kommen da noch dazu, was da eigentlich erfahren werden soll, damit wir von Samasamadhi sprechen können.
Okay, danke.
Ich habe noch eine Frage, und zwar eine, sagen wir mal, negative Definition von Sammlung. Kann man sagen, wenn die Hindernisse abwesend sind, dann ist der Geist gesammelt? Grundsätzlich.
Interessanterweise gibt es ja eine Sammlung, also wird beschrieben, in der die Hindernisse anwesend sind. Das ist dann nicht Samasamadhi. Okay, aber da kommen wir noch dazu.
Okay, danke.
Ja, jetzt das nächste ist das leidige Thema Jhana. Die meisten werden wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen den Jhanas, wie sie in den Sutten beschrieben werden, und den Jhanas der Kommentartradition, beziehungsweise des Visuddhimagga. In Visuddhimagga ist es so, dass einer unter einer Million die Jhanas erreichen kann. Das ist ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen. In den Sutten sind die Jhanas vielen zugänglich. Auf der anderen Seite haben wir jetzt moderne Jhana-Formen, die man innerhalb von einem Meditationskurs alle durchmachen kann. Also die Billig-Jhana oder Jhana-Light. Wir werden sehen, dass das auf keinen Fall in den Sutten so ist. Die Jhanas werden in den Sutten nicht billig verkauft. Wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen und der Definition von Samasamadhi entsprechen sollen. Der Bhikkhu Analayo weist darauf hin, dass es kaum bezweifelt werden kann, dass die Art und Weise der Entwicklung der Absorptionsmeditation, wie sie in der Theravada-Exegese, insbesondere im Visuddhimagga von Buddha Ghosha beschrieben wird, Vokabular benutzt, das in den frühen Lehrreden unbekannt ist. Daraus folgt jedoch nicht unbedingt, dass die resultierende Erfahrung wesentlich anders sein muss als in den frühen Lehrreden. Jedoch ist das Erlangen der Absorptionen allein nicht ausreichend, um dies als rechte Konzentration zu qualifizieren. Und er erläutert es mit dem Hinweis auf die sehr vertiefungserfahrenen Lehrer des angehenden Buddha. Damit hat er wohl recht, aber wo der Bhikkhu-Anala ja immer noch hängt, ist, dass er von Absorption und Konzentration und Vertiefungen spricht, was die Sutten nicht unbedingt zu tun scheinen. Andreas, hast du eine Frage?
Nein.
Okay.
Habe ich nicht.
Okay, dann sollte man erst einmal die Bedeutung des Wortes Jhana ansehen. In M108 heißt es, der Erhabene Brahmane pries nicht jede Art von Jhana, noch verdammte er jede Art von Jhana. Welche Art von Jhana pries der Erhabene nicht? Brahmane, da verweilt jemand mit einem Herzen besessen von Sinnesbegierde und so weiter, also mit den Hindernissen. Eine Beute der Sinnesbegierde und er versteht das Entkommen von der Sinnesbegierde nicht der Wirklichkeit entsprechen. Während er Sinnesbegierde und die anderen Hindernisse in sich beherbergt, meditiert er, konzentriert er sich, kontempliert er und überlegt er. Diese Pali-Worte sind interessant, weil sie alle, also die Übersetzung ins Pali ist interessant, weil sie alle das Wort Jhana beinhalten. Chayati, Pachayati, Nichayati, Apachayati. Ein weiteres Beispiel wäre das Apanaka Jhana, also das Jhana des Nichtatmens, das der Buddha vor seinem Erwachen praktiziert hat und das er weder verdammt noch gepriesen hat. Auf jeden Fall hat er es abgelegt, weil es nicht zielführend war. Also, wir sehen schon, Jhana kann alles Mögliche sein. Im Anguttara Nikaya finden wir eine Stelle, wo es heißt, einem Mönch mangelt es nicht an Jhana, wenn er nur für die Zeit eines Fingerschnippens Folgendes kultiviert und dann von der Aufzählung. Ein jedes der vier Jhanas, die Brahma-Viharas, die Satipatthanas, die Samapadanas, die Idipadas, die fünf Indriyas, die 10 Sanya und die 10 Anusati. Wer das eines davon praktiziert, dem mangelt und nur für die Zeit eines Fingerschnippens, dem mangelt es nicht an Jhana. Es mag also verwundern, dass hier Meditationen genannt werden, die offensichtlich mit Reflexion zu tun haben. Seltsam ist es allerdings nicht wirklich, weil im ersten Jhana gibt es eben immer noch Denken und Betrachten, Vitaka und Vichara. Und erst im zweiten Jhana beginnt die stille Kontemplation. So heißt es in S3611, eingegangen in die erste Sammlung ist die Rede versiegt und zur Ruhe gekommen. Eingegangen in die zweite Sammlung sind Erwägen und Sinnen versiegt und zur Ruhe gekommen. Man muss also immer genau hinschauen, um was für eine Art von Jhana es sich handelt, in was für einem Kontext es verwandt wird. Am besten übersetzt man Jhana einfach mit Meditation. Wenn man es mit Vertiefung übersetzt, dann geht man schon wieder in Richtung von Visuddhimagga Jhana. Visuddhimagga Jhana ist sehr schwierig zu erlangen, einer von einer Million. Und dann fragt man sich natürlich, wie haben das denn die Laien immer geschafft? Die haben da den Buddha getroffen und dann wahrscheinlich haben sie nicht einmal meditiert vorher und dann geht ihnen gleich das Dhamma-Auge auf und schaffen den Stromeintritt. Weil alles, was sie gemacht haben, war aufmerksam zuhören und das Dhamma, das sie gehört haben, zu kontemplieren, darüber zu reflektieren. Dafür gibt es sehr schöne Sutta, die Beispiel dafür ist, also Udana. Da saß einmal der Erhabene vor einer großen Versammlung von Zuhörern und legte die Lehre dar. Als der aussätzige Subhabuddho von Weitem die große Menschenmenge sah, die da zusammengeströmt war, meinte er, die sind wohl zusammengekommen, weil Essen verteilt wird. Ich will zu dieser großen Menschenmenge hingehen, vielleicht könnte ich feste oder weiche Speise bekommen. Also das ist sein vorrangiges Interesse, etwas zu essen zu bekommen. Da ging der aussätzige Subhabuddha zu der großen Menschenmenge hin und sah den Erhabenen vor einer großen Versammlung von Zuhörern sitzen, wie er die Lehre darlegte. Da dachte er, feste oder flüssige Nahrung wird da nicht verteilt. Dieser Asket Gotama legt einer Menschenmenge die Lehre dar. Aber ich könnte mir ja die Lehre anhören und mich zur Seite setzen. Dann könnte auch ich die Lehre hören. Da blickte gerade der Erhabene über die Menge hin, Gemüter mit dem Gemüt erfassend, wer wohl imstande sei, die Lehre zu verstehen. Da sah der Erhabene den aussätzigen Superbuddha in dieser Menge sitzen und merkte, er ist fähig, die Lehre zu fassen. Nun gab der Erhabene eine auf den aussätzigen Superbuddha zugeschnittene, schrittweise Lehrdarlegung. Er sprach vom Geben, von der Tugend, von himmlischer Welt. Er zeigte das Elend der Sinnensüchte, ihre Entartung und Beflecktheit und den Segen der Umkehr. Als der Erhabene sah, dass der aussätzige Superbuddha im Herzen bereits sanft von Hemmungen frei zu seinen höchsten Möglichkeiten erhoben, befriedet war, da legte er die Lehre dar. Also auch hier haben wir wieder die Qualifikationen von Samadhi. Er legte ja die Lehre dar, welche die Erwachten über alles hinausgehen. Das Leiden, die Entwicklung, die Auflösung, den Weg. Wie ein reines, fleckenloses Gewand sofort Farbe annimmt, ging dem aussätzigen Superbuddha, noch während er auf seinem Sitz saß, das staubfreie, fleckenlose Auge der Wahrheit. Was immer auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Der aussätzige Superbuddha, die Wahrheit sehend, bei der Wahrheit angelangt, Wahrheit empfindend, in die Wahrheit eingetaucht, den Daseinszweifeln und Sorgen entronnen, fragenfrei geworden, selbstständig, auf keinen anderen gestützt in der Anleitung des Meisters, erhob sich von seinem Sitz, ging zum Erhabenen hin und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzen, sprach der aussätzige Superbuddha zum Erhabenen. Wunderbar, Herr, wunderbar, wie wenn man Umgestürztes wieder aufstellte, Verdecktes enthüllte, einem Verirrten den Weg wiese, ein Licht in die Finsternis. Wer Augen hat, kann die Dinge sehen. Ebenso ist vom Erhabenen in vielfacher Weise die Wahrheit dargelegt. Zum Erhabenen nehme ich meine Zuflucht zur Lehre und zum Mönchswasser. Als Anhänger möge mich der Erhabene betrachten, der von heute an danach zu leben begonnen hat. Da klärte der Erhabene den seitwärts sitzenden aussätzigen Superbuddha in einem Lehrgespräch auf, spornte ihn an, ermutigte ihn, machte ihn glücklich. Vom Erhabenen in einem Lehrgespräch aufgeklärt, angespornt und ermutigt, beglückt, erhob sich der aussätzige Superbuddha, grüßte den Erhabenen und wandelte ihn nach rechts und ging. Kurz danach griff eine Kuh, die ein kleines Kalb hatte, aussätzigen Superbuddha an und brachte ihn ins Leben. Da begab sich eine große Schar von Menschen zum Erhabenen, grüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich seitwärts. Seitwärts sitzend sprachen die Mönche zum Erhabenen. Herr, der Aussätzige namens Superbuddha, der vom Erhabenen in einem Lehrgespräch aufgeklärt, angespornt, ermutigt, beglückt worden ist, der ist ins Leben gekommen. Welches ist seine Laufbahn? Wo ist er wieder erschienen? Weise war der aussätzige Superbuddha. Der Lehre ist der lehrgemäß nachgefolgt. Er hat mir bei der Lehre keine Mühe gemacht. Nach Aufhebung der drei Verstrickungen ist er in die Heilströmung eingetreten, den Abweg entgangen, die der unumkehrbar dem vollen Erwachen geht. Und wie dem Superbuddha ist es natürlich auch noch vielen anderen gegangen, die Hörerschaft und mehr erreicht haben. Also mit ganz unterschiedlichen Beweggründen sind sie hingekommen, hatten unterschiedlichsten Meditationserfahrungen oder gar keine und dann aus unterschiedlichsten Lebensumständen gekommen und beim Zuhören, beim Gehen, beim Hinsetzen ist ihnen das Auge der Weisheit aufgegangen. Sogar beim Hinfallen, so heißt es im Therigata, als ich um Almosen gegangen, auf einem Stock gestützt und schwach mit Gliedern, die mir zitterten, da stürzte ich auf die Erde, als ich die Not im Körper sah, da wurde ich im Herzen frei. Und in S 4638 heißt es ganz klar, zu einer Zeit, ihr Mönche, wenn der edle Jünger auf den Sinn bedacht, aufmerksam, ganzen Gemütes hingegeben, offenen Ohres die Lehre hört, bestehen die fünf Hemmungen nicht. Und die sieben Erwachungsglieder werden zu dieser Zeit entfalten und gelangen zur Fülle. Gut. Wie kann man sich also die Jhanas, die mit denen die Versiegung der Triebe erreicht werden kann, vorstellen? Eigentlich kann man sich die Meditationen, mit denen die Versiegung der Triebe erreicht werden kann, vorstellen. Da heißt es im Anguttara 9,36, gesagt habe ich, ihr Mönche, dass ich aufgrund des ersten Jhana die Versiegung der Triebe lehre. Mit Rücksicht worauf aber habe ich das gesagt? Daher, Mönche, tritt der Mönch in das erste Jhana ein. Was es darin aber an Körperlichkeit gibt, an Gefühl, Wahrnehmungen, Geistesformationen und Bewusstsein, all diese Erscheinungen betrachtet er als vergänglich und leidhaft, als ein Sichtum und ein Gespür, einen Stachel, ein Übel, eine Qual, etwas Blendes und Hinfälliges als leer und ichtlos. Das ist jetzt Abhinya, direktes Wissen. Von diesen Dingen wendet er dann seinen Geist ab und hat er ihn abgewandt, so richtet er ihn auf das todlose Element. Das ist der Friede, das ist das Erhabene, nämlich der Stillstand aller karmischen Bildekräfte, aller Gestaltungen, die Lösung, Loslösung von allen Daseinsgrundlagen, die Versiegung des Begehrens, Züchtung, Erlöschung, Nibbana. In jenem Zustand verharrend erreicht er die Versiegung der Triebe, und wenn er sie aber noch nicht erreicht, so tritt er infolge des noch bestehenden geistigen Begehrens und Ergötzens nach dem Schwinden der fünf niederen Fesseln in einer geistigen Welt wieder in Erscheinung. Und dort erreichte das Nibbana, ohne von jener Welt zurückzukehren. Und dasselbe auch für die anderen Jhana. Also das Jhana, das Samasamadhi des achtfachen Pfades, ist also eindeutig eine Paarung, ein Zusammenjochen von Samatha und Vipassana, um dadurch Wissen und Befreiung zu erlangen. Wird auch in A863 deutlich gemacht, beim Körper will ich in der Betrachtung des Körpers weilen. Eifrig, wissensklar und achtsam, nach Überwindung weltlichen Begehrens und Kummers. Danach sollst du streben. Sobald du aber diese Sammlung derart entfaltet und gut geübt hast, so magst du diese Sammlung mit Gedanken fassen und überlegen üben, magst sie ohne Gedanken fassen und überlegen üben, magst sie mit Gleichmut üben. Sobald du aber diese Sammlung also entfaltet und gut geübt hast, so sollst du darauf streben, bei den Gefühlen werde ich in der Betrachtung der Gefühle weilen, beim Herz in der Betrachtung des Herzens, bei den Geistesobjekten in der Betrachtung der Geistesobjekte eifrig, wissensklar und achtsam, nach Überwindung weltlichen Begehrens und Kummers, also Überwindung der fünf Hindernisse. Danach sollst du streben. Dann mag man sie eben mit Gedanken fassen, ohne überlegen, üben, mit Gedanken, ohne Gedanken, was magst du diese Sammlung mit Gedanken fassen, überlegen, üben? Du magst sie ohne Gedanken fassen und bloß mit Überlegen üben? Magst du sie ohne Gedanken und ohne Gedanken fassen und ohne Überlegen üben? Magst du sie mit Verzücken üben? Magst du sie ohne Verzücken üben? Magst du sie mit Wohlgefühl üben? Magst du sie mit Gleichmut üben? Also bei dieser Art von Jhana handelt es sich eben nicht um meditative Versenkungszustände, sondern um meditative Handlungen oder Entfaltungen, etwas, das man tut und nicht einfach nur erfährt. Und ganz sicher handelt es sich dabei eben nicht um Jhana allein. Fragen? Okay, dann kommen wir.
Ich habe eine kleine Frage. Ja. Also für mich war das ein bisschen viel Input jetzt. Wirst du dazu irgendwie eine Zusammenfassung rausschicken oder irgendein kleines Textchen oder so?
Ja, ja. Das ist letztendlich das Kapitel zu Samadhi Indriya, weil ich werde ein Heft aus diesen Vorträgen machen. Sich mit den einzelnen Indias befasst. Und ich kann natürlich auch das Konzept hier verschicken, das ist kein Thema.
Ah, danke.
Ja?
Ja? Jetzt, was ist ein Jhana Light?
Jhana Light ist das, was du innerhalb von einem Meditationskurs machen kannst. Ich würde mal sagen, Ayakema ist typischer Vertreter von Jhana Light.
Danke.
Antonia?
Ich habe eine Frage, wo das dieses Sutta mit dem Aussätzigen, das habe ich nicht mitbekommen. Kannst du das nochmal wiederholen, wo das steht?
Das steht im Udana.
Ach so, okay.
Ja, heißt super, super Buddha. Okay, jetzt probieren wir mal Samasamadhi zu fassen. Das war jetzt alles mehr so ein bisschen Hintergrund. Jetzt schauen wir mal, was Samasamadhi sein könnte. Für die meisten sind wahrscheinlich die vier Jhanas Samasamadhi. Aber ganz so einfach ist es ja nicht, weil wir ja eben nicht ganz genau wissen, was denn diese Jhanas sind. Bikkhonalayo merkt dazu an, die zentrale Schlussfolgerung auf der Grundlage der Vergleichsstudien ist, dass die Definition der richtigen Konzentration durch die Auflistung der vier Absorptionen nicht die früheste zu sein scheint. Abgesehen von der textlichen Evidenz macht die Betrachtung des Zwecks dieses Pfadfaktor ist deutlich, dass das, was Konzentration richtig werden lässt, nicht so sehr ihre Tiefe ist, sondern auch das Vorhandensein der rechten Ansicht in einem Kontext, der durch die anderen Pfadfaktoren festgelegt wird. Insofern finden wir also außer der Definition der vier Jhanas als Samasamadhi auch noch andere, zum Beispiel in M117, der Bhikkhus, was ist die edle, richtige Sammlung mit ihren unterstützenden Faktoren und ihrer Ausstattung, nämlich richtige Ansicht, richtige Absicht, richtige Rede, richtiges Handeln, richtige Lebensweise, richtige Anstrengung und richtige Achtsamkeit. Die Herzenseinigung, die mit diesen sieben Faktoren ausgestattet ist, nennt man die edle, richtige Sammlung mit ihren unterstützenden Faktoren und ihrer Ausstattung. In Samyutta 45, 28 heißt es, Und was ist die edle rechte Sammlung mit ihren Voraussetzungen und ihren Hilfen? Rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechte Achtsamkeit, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit. Eine Einheit des Herzens mit diesen sieben Gliedern als Voraussetzung nennt man die edle rechte Sammlung. Ende 18 heißt, wie gut hat der Erhabene, der weiß und sieht, der Heilige, der vollkommen Erwachte, die sieben Stützen der Sammlung gelehrt zur Kultivierung der Sammlung. Welche sieben? Das sind wieder dann die Pfadfaktoren. Bhikkhu Anālayo weist auf eine ganz interessante Nuance der Qualifikation von Sama hin. Wörtlich bedeutet Sama Zusammengehörigkeit oder in einem verbunden sein. Dies weist darauf hin, das Kriterium für die Beschreibung der Sammlung als Sama, als richtig, darin besteht, ob sie zusammen mit den anderen Faktoren des achtbaren Pfades entwickelt wird. Was Konzentration richtig macht, ist die Einsicht in ihre Bedingtheit durch das Gewahrwerden der erforderlichen spezifischen Bedingungen, um sie zu erreichen. Das ist natürlich bei einer Einspitzigkeit des Geistes nicht möglich. Diese Zusammengehörigkeit macht aber auch den Stromeintritt ein bisschen klarer. Da heißt es in Vers 55,5 Strom, Sariputta sagt man. Was aber Sariputta ist der Strom? Eben dieser edle, achtfältige Pfad ist der Strom, nämlich rechte Erkenntnis und so weiter. Und Sama Samadhi hat aber auch noch weitere Bedingungen, auf die es sich stützt. Da entfaltet der Mönch rechte Ansicht, ist rechte Sammlung, auf Abgeschiedenheit gestützt, auf Reizung gestützt, auf Auflösung gestützt, die in Loslassen übergeht. Bevor man so weit kommt allerdings, muss man unbedingt den Geist von den Hindernissen reinigen. Fünf Unreinheiten der Mönche finden sich im Golde, durch die getrübt das Gold nicht geschmeidig ist, nicht formbar, ohne Glanz und sich nicht recht zur Verarbeitung eignet. Welches sind diese fünf Unreinheiten? Eisen, Kupfer, Zinn, Blei und Silber. Ist aber der Mönche das Gold von diesen fünf Unreinheiten befreit, so ist es geschmeidig, formbar, hat Glanz und eignet sich gut zur Verarbeitung. Welche Schmuckstücke auch immer man daraus herzustellen wünscht, sei es ein Stirnband, Ohrring, Halsschmuck oder eine goldene Kette, diesen Zweck wird es erfüllen. Ebenso auch, ihr Mönche, gibt es fünf Unreinheiten des Geistes, durch die gedrückt der Geist nicht geschmeidig ist, nicht formbar, ohne Leuchtkraft und sich nicht sammelt zur Versiegung der Triebe. Welche sind diese fünf Unreinheiten? Sinneslust, Ärger, Starrheit und Mattigkeit, Schwierigkeit und Gewissensunruhe sowie Zweifel. Aber der Geist muss nicht nur von Hindernissen frei sein, sondern wie schon gesagt, muss er auch von rechter Ansicht und rechter Sittlichkeit getragen sein, ohne die rechte Ansicht zu erwerben und ohne das Gebiet der Sittlichkeit zu meistern, ist das Erwerb der rechten Sammlung nicht möglich. Natürlich kann eben auch der Sittenlose ohne rechte Ansicht starke Konzentration entwickeln. Aber mit Samasamadhi hat das eben nichts zu tun. Wieder Bhikkhu Anālayo. Auf dieser Grundlage, also der Grundlage rechter Ansicht und rechter Sittlichkeit, muss das Bemühen von dem, was unheilsam ist, abzulassen und das Heil damit zu kultivieren, mit der festen Verankerung der Achtsamkeit zusammengebracht werden, um das erforderliche Umfeld zu schaffen, in dem Konzentration gedeihen kann. Auf diese Weise wird jede Konzentration, egal welche Stärke sie haben mag, sich in rechte Konzentration verwandelt. Bei diesem Bemühen, das da stattfindet, eben wie gesagt, es handelt sich hier um eine Handlung, nicht um eine Erfahrung bei Samasamadhi. Bei diesem Bemühen steht ganz vorne die Sinneszügelung. Im Besitze von 5 Eigenschaften aber, ihr Mönche, ist der Mönch fähig, in rechter Sammlung zu verweilen. Welche sind diese 5 Eigenschaften? Er widersteht geduldig den Formen, den Tönen, Düften, den Geschmäckern, den Berührungen. Dadurch bleibt dann das Herz unbeeinträchtigt von den Sinneseindrücken. Und dann kann man, wenn man die Sinne gezügelt hat, dann wird das Herz von dem mit dem Geist erfahrbaren Dhamma nicht befleckt. Ist das Herz nicht befleckt, dann gebiert es Freude. Dem Freudigen gebiert sich Entzücken. Entzückten Geistes entspannt sich der Körper. Entspannten Körpers fühlt man sich wohl. Sich wohlfühlen wird das Herz einig. Gesammelten Herzens werden die Dhamma klar. Wer schon sich an starker Konzentration geübt hat, da ist häufig so, dass sich der Körper eher verspannt und man eher noch Kopfschmerzen kriegt davon. M149 sagt es noch genauer. Wenn man nicht gierentbrannt verweilt, sondern ungefesselt, unbetört die Gefahr betrachten, dann gelangen die 5 Daseinsgruppen, an denen angehaften wird, zu künftiger Verminderung. Und das eigene Begehren, das erneutes Werden bringt, das von Ergötzen und Begierde begleitet ist und das sich an diesem und jenem ergötzt, ist überwunden. Die körperlichen und geistigen Schwierigkeiten sind überwunden. Die körperlichen und geistigen Qualen sind überwunden. Das körperliche und geistige Fieber ist überwunden. Und man erfährt körperliches und geistiges Glück. Die Ansicht einer so gewordenen Person ist richtige Ansicht. Ihre Absicht ist richtige Absicht. Die Anstrengung ist richtige Anstrengung. Ihre Achtsamkeit ist richtige Achtsamkeit. Ihre Sammlung ist richtige Sammlung. Aber ihre körperliche Handlung, ihre sprachliche Handlung und ihre Lebensweise sind bereits früher gründlich geläutert worden. Somit kommt dieser edle achtfache Pfad durch Entfaltung in ihr zur Vollständigkeit. So viel zu Samasamadhi. Jetzt gibt es dazu noch Fragen. Ist zumindest klar geworden, was Samasamadhi beinhaltet, worauf es sich stützt und was mit höherem oder mit direktem Wissen gesehen werden muss in Samasamadhi, dass man davon sprechen kann. Okay, dann nicht. Macht ja nichts. Dann gibt es trotzdem keine Gnade. Und wir wenden uns Samadhi Indriya zu. Mit diesem Hintergrundwissen können wir uns Samadhi Indriya genauer anschauen. Die Fähigkeit zur Samadhi, also im Idealfall eben Samasamadhi, führt letztendlich oder kann letztendlich zu 4 Entfaltungen der Sammlung führen. Die verschiedenen Anwendungen und Weiterentwicklungen der grundlegenden Fähigkeit zur Sammlung, eben Samadhi Indriya, darstellen. Das ist eine sehr interessante Sutta in A441. Weil, wie gesagt, viele glauben ja, es gibt nur eine Art von Jhana, eine Art von Samadhi. Es wird hier aber deutlich, dass das eben genau nicht so ist. Es gibt eine Weiterentwicklung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zu gegenwärtigem Wohlsein führt. Das wird dann definiert als die vier Jhana. Und die wiederum werden im 8 als angenehme Verweilungen bezeichnet. Angenehme Verweilungen hier und jetzt. Und in A364 spricht der Erhabene von himmlischen Ruhelagern und definiert sie als die vier Jhana und sagt dann, wandle ich nun Brahmane in solcher Verfassung auf und ab. Wieder, er geht. So gilt das zu dieser Zeit als mein himmlisches Wandeln. Stehe ich in solcher Verfassung, so gilt das zu dieser Zeit als meine himmlische Stellung. Sitze ich in solcher Verfassung, so gilt das zu dieser Zeit als mein himmlischer Sitz. Pflege ich in solcher Verfassung der Ruhe, so gilt das zu dieser Zeit als mein himmlisch erhabenes, vornehmes Ruhelager. Das aber, Brahmane, ist jenes himmlisch erhabene, vornehme Ruhelager, das ich jetzt ganz nach Wunsch erlange, ohne Mühe, ohne Schwierigkeit. Und in A629 heißt es, da gewinnt der Mönch ganz abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, also Sinneszügelung und die fünf Hindernisse sind weg, das erste, zweite und dritte Jhana. Dieses Anusatthitana, derart entfaltet und häufig geübt, führt zu gegenwärtigem Wohlsein. Also hier haben wir plötzlich Reflexion, werden die Jhana als Reflexionsthemen bezeichnet. Wir hatten das auch vorher schon für den Dauer eines Fingerschnippens. Wenn man die Anusati übt, ist man nicht ohne Jhana. Okay, es geht aber um die Weiterentwicklung. Deswegen ist das zweite, kann man vielleicht sagen, vom Wohlgefühl, vom Wohlsein, zur Sicht. Es gibt eine Weiterentwicklung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zur Erlangung von Wissen und Sicht Jnanadasana führt. Auch hier heißt es dann um Anguttara wieder, dass es ein Anusatthitana ist, also ein Reflexionsthema. Jetzt kommt wieder einmal eine gewagte Theorie von mir, weil in traditioneller Erklärung heißt es hier, dass es bei dieser Sammlung um das Erlangen des himmlischen Auges geht. Warum das so ist, erschließt sich mir in keinster Weise. Weil wir haben hier das entscheidende Wort Jnanadasana, Wissen und Sicht. In A10.2 heißt es, des glücklichen Geist sammelt sich. Also erst einmal Wohlgefühl. Dann, dass der Geist die Gesammelte der Wirklichkeit gemäß erkennt und versteht, dass der wirklichkeitsgemäß Erkennende und Verstehende sich abwendet und entzüchtet wird, dass der Abgewandte und Entzüchtete den Erkenntnisblick der Erlösung, Jnanadasana, verwirklicht. Also das ist für mich eine eindeutige Weiterentwicklung zu der Sammlung, die zu gegenwärtigem Wohlsein führt. Ich gehe mal davon aus, dass die Kommentatoren den nächsten Satz einfach nicht anders deuten konnten. Und hier, weil es hier wieder um Licht geht und Leuchten und Strahlen, und da haben die späteren buddhistischen Entwicklungen ja dann Erstaunliches daraus gebastelt. Jetzt kann man dann ein bisschen was davon im nächsten Newsletter lesen. Es heißt dann, dass da richtet der Mönch seine Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung des Lichtes, heftet seinen Geist auf die Wahrnehmung des Tages, wie bei Tage so bei Nacht, wie des Nachts so bei Tage. So entfaltet er mit wachem, ungetrübtem Geist einen von Helligkeit erfüllten Gemütszustand. Wir hatten vorher schon, dass der Geist zu leuchten anfängt, sobald die Hindernisse weg sind. und die, durch die Entfaltung der Wahrnehmung des Lichts wird dann eben ein strahlendes Herz, ein ungebundener, offener Geist entwickelt. Diesen leuchtenden, strahlenden Chitta kennen wir auch, der immer mal wieder von Verunreinigungen gedrückt wird, aber ohne den eine geistige Entfaltung und Entwicklung nicht möglich ist. Also das heißt mehr oder weniger, der Geist sieht klar und insofern ist er hell und leuchtend. Möglicherweise hat Kai Zumwinkel in einer Fußnote angemerkt, möglicherweise ist mit Licht die Qualität und Leuchtkraft und mit Schauen von Formen die Stabilität und Schärfe des Cassina-Objekts gemeint. Beide sind Indikatoren für den jeweiligen Zustand der Konzentration. Also es mag sein, dass sich hier tatsächlich um eine Cassina-Meditation gehandelt hat. Aber das Entscheidende ist ja, dass hier ein offener, ungebundener Geist, ein strahlendes Herz entwickelt wird und nicht welche Methode dazu angewandt. Das ist die Weiterentwicklung von einfach einem Herzen, das sich wohlfühlt, wird ein strahlendes, klares Herz entwickelt, das in der Lage ist, zu wissen und zu sehen. Gut, dann kommen wir zum dritten. Da können wir vielleicht die Überschrift verwenden, von der Sicht zum Klarblick. Es gibt eine Weiterentwicklung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zu Achtsamkeit und Wissensklarheit führt. Da weiß der Mönch die Gefühle, die Wahrnehmungen, die Gedanken, wie sie aufsteigen, weiß, wie sie bestehen, weiß, wie sie vergehen. Also das heißt, mit Achtsamkeit und Wissensklarheit ist zu erkennen, was man fühlt. Das nimmt man wahr, was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Wenn man jetzt dabei bleiben kann, ohne auszuufern, ohne sich daran zu ergötzen, ohne es willkommen zu heißen und sich daran festzuhalten, dann führt das eben zum Ende der Neigung zur Begierde, der Neigung zur Abneigung, der Neigung zu Ansichten, der Neigung zum Zweifel, der Neigung zum Dünkel, der Neigung zur Begierde nach Werden, der Neigung zur Unwissenheit. Das ist das Ende des Gebrauchs von Knüppel und Waffe, von Streit, Zank, Streitgesprächen, Anschuldigungen, Gehässigkeit und falscher Rede. Hier hören diese üblen, unheilsamen Zustände ohne Überbleibsel auf. Wenn eben dieser Klarblick entwickelt wird, wenn die richtige Sammlung vorhanden ist, Samatha Vipassana, wie wir vorher hatten, und man dann eben klar erkennt, was alles im Geist entsteht und vergeht. Und jetzt haben wir noch eine vierte Entwicklung des Samadhi oder der Samadhi Indriya mit der Überschrift von Klarblick zur Triebversiegung. Es gibt eine Weiterentwicklung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zur Versiegung der Triebe führt. Da verweilt der Mönch in der Betrachtung des Entstehens und Vergehens bei den fünf des Anhaftens. So ist die Körperlichkeit, so ist die Entstehung der Körperlichkeit, so ist die Auflösung der Körperlichkeit, so ist das Gefühl, so ist die Entstehung des Gefühls, so ist die Auflösung des Gefühls, so ist die Wahrnehmung, so ist die Entstehung der Wahrnehmung, so ist die Auflösung der Wahrnehmung, so sind die geistigen Bildekräfte, so ist die Entstehung der geistigen Bildekräfte, so ist die Auflösung der geistigen Bildekräfte. So ist das Bewusstsein, so ist die Entstehung des Bewusstseins, so ist die Auflösung des Bewusstseins. Und im 64 wird noch deutlicher, was diese Entwicklung von Samadhi Indriya betrifft. In Abgeschiedenheit von jeglicher Vereinnahmung, mit der Überwindung unheilsamer Geisteszustände, mit der völligen Stillung körperlicher Trägheit tritt da ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, das erste Jhana ein. das von Gedankenfassen und Überlegen des Geistes begleitet ist und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Was auch immer darin an Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein existiert, er sieht diese Zustände als vergänglich, als Dukkha, als eine Krankheit, als ein Geschwür, als einen Stachel, als ein Unglück, als Leid, als fremd, als etwas, das sich auflöst, als leer, als Nicht-Selbst. Er wendet seinen Geist von diesen Zuständen ab und lenkt ihn so zum brotlosen Ende. Dies ist das Friedvolle, dies ist das Höchste, nämlich die Stillung aller Gestaltungen, das Loslassen aller Vereinnahmungen, die Vernichtung allen Begehrens, die Lossagung, das Aufhören Nibbana. Auf dieser Grundlage erlangt er die Vernichtung der Triebe und so weiter dann auch fürs zweite, dritte und vierte Jhana. Also hier wird es nochmal ganz klar, welche Jhanas bei Sama Samadhi gemeint sind. Wenn dort in den Jhanas kein Erkennen des Entstehens und Vergehens der fünf Kanda auftritt, dann ist es nicht Sama Samadhi. Und wenn keine Hinwendung an Nibbana auftritt nach diesem Erkennen, dann ist es auch nicht Sama Samadhi. Das ist jetzt deutlicher geworden. Wenigstens einen Nick. Frage? Nein.
Ja, ich habe eine Frage.
Ja.
Also Jhana wird manchmal als Absorption übersetzt.
Richtig? Als was?
Absorption.
Ja, das ist... Ja.
Das ist dann irreführend eigentlich.
Ja.
Etwas.
Genau.
Weil Absorption impliziert, dass man irgendwie in irgendwas hineingezogen wird und da ist kein aktiver Teil oder kein aktiver Part von meiner Seite eigentlich mit inbegriffen.
Mhm. Okay. Genau. Das kommt eben durch die spätere Entwicklung des Verständnisses von Jhana und Samadhi, die sich in der Kommentartradition zeigt und in die Suttimagga. Und die halt von vielen Übersetzern übernommen wird und es dadurch für uns jetzt nicht unbedingt leichter macht. Es ist, liegt natürlich an jedem von uns zu schauen, womit komme ich denn besser zurecht. Wie der Anala ja schon gesagt hat, es muss sich nicht unbedingt um etwas anderes handeln, nur weil das Wording anders ist. Aber die Frage ist, komme ich mit dieser Herangehensweise, mit diesen Übersetzungen, die ich heute darstelle, besser zurecht? Oder ist das völliger Unsinn und ich bleibe weiter bei meiner Absorptionsmethode? Hm. Muss jeder selber für sich entscheiden. Kann ich nicht.
Danke.
Was wir noch sagen können, ist, was sind denn die Kennzeichen von Sama Samadhi? Die Samadhi Nimitta. Jeder, der sich in der Tradition auskennt, sagt, Samadhi Nimitta, ja, das ist doch der Lichtpunkt und der Mond und das Spinnengewebe, das die Leute da sehen, wenn sie sich richtig konzentrieren, so ist es nicht. Es wird zwar im Kommentar so bezeichnet, in den Sutten, aber nicht. In den Sutten erklärt die Kunidamadina in 44 ganz klar, die Herzenseinigung, Freund Visakha, ist Sammlung. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind die Merkmale der Sammlung. Die vier richtigen Anstrengungen sind das Rüstzeug der Sammlung. Die Wiederholung und Entwicklung und Übung eben dieser Fähigkeit ist dabei die Entwicklung der Sammlung. Und jetzt kommt wieder etwas, was mich besonders freut und was den Dieter wahrscheinlich wurmen wird, dass all diese Nimittas, Samadhi-Nimittas, auf Anapanasati zutreffen. Und interessanterweise spricht der Erhabene im Anapanasati-Samyutta auch von Anapanasati-Samadhi. Da heißt es, Anapanasati Samadhi, still, erlesen, ein makelloses, glückliches Verweilen und was auch immer an bösen, unheilsamen Dingen aufsteigen mag, die werden hier auf der Stelle zum Schwinden gebracht und kommen zur Ruhe. Auch hier wieder die Aktivität wird hier vorgenommen. Nicht einfach eine Erfahrung, sondern eine Handlung, eine Entwicklung findet statt. Und dass wenn Anapanasati entfaltet und ausgebildet wird, dann bringt es natürlich die vier wichtigen Dinge zur Vollendung, die vier Pfeiler der Achtsamkeit, die sieben und die sieben Erwachungsglieder. Wenn die wiederum entfaltet und ausgebildet sind, bringen sie Wissen und Erlösung zur Vollendung. Okay. Nochmal zurück zu Samadhi Indriya. Da hat der edle Jünger das Loslassen zum zentralen Ansatzpunkt gemacht. So erlangt er Sammlung und so erlangt er die Einheit des Herzens. Gar fern von Begierden, gar fern von unheilsamen Dingen verweilt er in erwägendem, sinnendem, aus der Abgeschiedenheit geborenen Entzückungswohl im ersten Jhana, zweiten, dritten, vierten Jhana. Das nennt man, ihr Mönche, die Fähigkeit zur Sammlung. Was natürlich dem entgegensteht, der Fähigkeit zur Sammlung haben wir ja zum Teil schon gesagt. Wenn keine Sinneszügelung da ist, wenn keine Sittlichkeit da ist, wenn keine Klarbewusstheit da ist, dann wird es sehr schwierig, diese Art der Sammlung zu erreichen. Was auch gar nicht geht, ist die Freude an Geselligkeit. Dass ihr Mönche, ein Mönch, der an Geselligkeit Freude und Gefallen findet, sich der Freude und Geselligkeit hingibt, an Gefolgschaft Freude und Gefallen hat, sich der Freude an Gefolgschaft hingibt, dass ein solcher sich an einsamer Abgeschiedenheit erfreuen wird, das ist nicht möglich. Und ohne an einsamer Abgeschiedenheit Freude zu haben, ist es nicht möglich, dass er die Merkmale des Herzens erkennt. Und ohne die Merkmale des Herzens zu erkennen, dass er die rechte Ansicht zur Vollendung bringen wird, auch das ist nicht möglich. Und ohne die rechte Ansicht zur Vollendung gebracht zu haben, dass er die rechte Sammlung zur Vollendung bringen wird, das ist nicht möglich. Und ohne die rechte Sammlung zur Vollendung gebracht zu haben, dass er die Fesseln überwinden wird, das ist nicht möglich. Und ohne die Fesseln überwunden zu haben, dass er da das Nibbana verwirklichen wird, das ist nicht möglich. Also auf diese Weise.
Da wäre ja jetzt noch eine Frage zu dem Text dort. An wen richtet? Weißt du vielleicht bei dem Sutta, das du gerade zitiert hast, an wen der Buddha diese Rede hält?
Welches Sutta meinst du?
Du hast ja gerade gesagt, das ist nicht möglich, zum Beispiel.
Ja. Nee, weiß ich jetzt nicht. Das ist A668, aber wir kennen Ähnliches ja an den Ananda gerichtet.
Ja, genau, das war eigentlich meine Frage.
Aber das ist eben nicht dieses Sunyata Sutta, sondern das ist aus dem Anguttara Nikaya. Ich habe nicht dazu geschrieben an wen.
Kein Problem, fünfmal aus.
Okay. Wenn also alle diese ganzen Voraussetzungen und Stützen und begleitenden Faktoren und so weiter alles vorhanden ist, dann wird die Sammlung zum Anführer, zum Indriya. Da gibt es eine schöne Stelle aus Melinda Panna. Der König sprach, welche charakteristische Eigenschaft besitzt die Sammlung? Da haben wir wieder das Samadhi Nimitta. Die Eigenschaft, dass sie als Führer dient. Denn die guten Eigenschaften haben alle die Sammlung zum Führer, haben eine Neigung und einen Hang zu ihr, haben sie alle zum Treffpunkt. Machen wir dies durch ein Gleichnis verständlich. Wie König die Dachsparren eines Giebelhauses sämtlich zum Giebel führen, zum Giebel geneigt sind, im Giebel sich treffen und der Giebel da als höchstes gilt. Ebenso, König, haben die guten Eigenschaften alle die Sammlung zum Führer, haben eine Neigung und einen Hang zu ihr, haben sie zum Treffpunkt. Geben wir noch ein weiteres Gleichnis. Gleich wie König, wenn ein Fürst mit seiner vierfachen Heeresmacht in die Schlacht zieht, ihn seine sämtlichen Truppen, Elefanten, Pferde, Wagen und Schützen zum Führer haben, zu ihm hinstreben, ihn zur Richtung nehmen und sich alle um ihn versammeln. Ebenso, König, haben die guten Eigenschaften alle die Sammlung zum Führer, haben eine Neigung und einen Hang zu ihr, haben sie zum Treffpunkt. Insofern, König, hat die Sammlung die Eigenschaft, dass sie als Führer dient. Und auch der Erhabene sagte, übt Sammlung, ihr Mönche, denn der Gesammelte erkennt alle Dinge der Wirklichkeitsgemäß. So, mehr sage ich nicht. Jetzt seid ihr dran.
Hast du uns einschalten? Mhm. Ja, wäre ja erstmal vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil ein großes Problem für mich war immer die Idee, dass ein Jhana eben so ein Absorptionszustand sein muss.
Ja.
Der eigentlich dann einen sich blockiert sogar.
Genau.
Und man könnte ja dann nur, wenn man in dieses Jhana raus und rein geht, der Einsicht kommen. Ja. Also das war jetzt sehr aufschlussreich und ich glaube, diese Kombination von der Freiheit von Hindernissen kombiniert mit den anderen Pfadgliedern und dem Erkennen der drei Charakteristiken und Abwendung zu Nirvana hin, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Definition für Sammlung.
Genau.
Ich wollte fragen, wie du ja betont hast, dass.
Kannst du mich hören? Schlecht, aber probier's mal.
Also, dass abgesehen davon, dass man im Samadhi dieses Entstehen, Vergehen und so weiter sieht, oder und du betont hast, auch die Hinwendung zu Nirvana, das ist dann quasi im Sinne gemeint von diesem Anusati, also die Betrachtung des Friedens, oder und der Impuls Richtung Loslösung. Kannst du vielleicht da noch was dazu sagen, bitte?
Ja, also wir haben gesehen, dass diese Jhana teilweise als Anusati-Tana bezeichnet werden. Das heißt letztendlich nichts anderes, dass ich durch bestimmte Reflexionen den Geist ausrichte in eine bestimmte Richtung und dementsprechend wird sich der Geist auch die richtige Art von Samadhi suchen, sozusagen. Ja, also wenn es mir einfach nur darum geht, dass ich mich wohlfühle, dann kann ich zum Beispiel an die Brahma-Viharas oder die Brahma-Viharas reflektieren und dann wenn es funktioniert, dann wird das Samadhi eben die erste Art von Samadhi sein, die in dieser Sutta geschrieben wird. Und wenn ich dann darauf aufbauend Also ich gehe mal davon aus, dass dieses Wohlsein im Hier und Jetzt noch die leichteste Übung sein dürfte, wenn ich dann darauf aufbauend eben meinen Geist durch die entsprechenden Reflexionen anders ausrichte oder auf eine tiefere Sicht ausrichte, dann kann das eben auch passieren. Ja? Antonia?
Ja, ich wollte nur als Ergänzung sagen, dass die Größe des Buddhas ja gerade darin bestand, dass er das entdeckt hat, diese Kombination eben von einfach dem Samadhi plus dem Weisheitsaspekt, weil es gab ja Samadhi, er ist jetzt bei den besten Lehrern gewesen, ja, und hat diese übertroffen, also er hatte ja alles, aber was fehlte war eben die Weisheit, also das zu erkennen und wie mache ich das, wie überwinde ich die Triebe, und in der Erleuchtungsnacht hat er überlegt, wie komme ich dazu? Und dann fiel ihm wieder ein, sein Jhana-Erlebnis. Und dann fiel ihm ein, ich könnte das benutzen. Und das hat er dann ja gemacht. Und dann ist es ihm ja gelungen, die Triebe zu überwinden. Also, das ist die Einzigartigkeit des Buddha-Weges. Ich glaube, das findet man ja sonst nirgendwo.
Ja, ja. Ja, das ist ja auch ganz interessant, weil du eben die Erleuchtungsnacht ansprichst. Er erinnert sich eben an die Jhanas und sagt, ja, eigentlich brauche ich mich davon nicht zu fürchten. Und nutzt dann diesen gesammelten Geist, der entstanden ist, um Paticca-Samuppada zu reflektieren. Also hier sieht man auch wieder ganz klar diese Kombination von Sammlung und Weisheit.
Dieses Heft, darf ich?
Ja, ja.
Dieses Heft, von dem du gesprochen hast, dass du im Begriff bist oder dabei bist zu schreiben, wann wird das rauskommen?
Das wird sicher noch eine Zeit lang dauern, aber andererseits fehlt mir eigentlich nur noch Virya Indriya. Also da muss ich noch dran basteln und dann habe ich alle fünf beieinander und dann kann ich das Heft rausbringen.
Okay.
Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei allen für das geduldige Zuhören und hoffe, ihr habt jetzt genügend Material, um den Rest des Sonntags darüber zu reflektieren und vielleicht eine andere Einstellung und Herangehensweise für eure Praxis zu sehen.